Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Das Markus-Evangelium. Wer ist Jesus? Der Messias? Der Sohn Gottes? Manchmal hat man Schwierigkeiten zu verstehen, wer er ist und worum es bei ihm geht. Auf dieser Reise durch das Markus-Evangelium wird deutlich, dass es in diesem Buch nicht nur ein Geheimnis gibt, sondern auch eine erstaunliche Offenbarung über Jesus. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich freue mich zu einer weiteren Runde zum Markus-Evangelium. Ich liebe das Markus-Evangelium und ich bin mir sicher, ihr auch. Meine Gesprächspartner heute in unserer Runde sind hier Luise zu meiner Rechten, Esther zu meiner Linken und Gerson gegenüber. Ich freue mich, dass wir hier an diesem runden Tisch miteinander ein rundes Gespräch erleben und wir bitten Gott darum, dass er uns führt. Unser großer Gott, die Geschichten, die wir da lesen, die sprechen uns an, weil wir Geschichtenmenschen sind. Heute wollen wir das Kapitel 4 am Ende, Kapitel 5 und Kapitel 6 vielleicht am Anfang betrachten. Und jedes Mal geht es um Jesus Christus, der im Zentrum steht. Und so bitte ich dich, dass wir hinwachsen zu Jesus in dem, was wir besprechen, dass du unsere Gedanken lenkst und dass sie zu einer großen Frucht werden für alle, die es sehen, zuhören und für uns selbst. Amen.
Amen.
Ja, beginnen wir hier mit dem letzten Abschnitt in Kapitel 4, die Stillung des Sturms. Und wir lesen da einmal die Verse 35 bis 41. Esther, magst du das gerade mal vorlesen? Mhm. Danke.
Markus 4, Vers 35. Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen, und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam.
Danke. Tolle Geschichte. Und meine erste Frage ist vielleicht ein bisschen seltsam. Welche Fragen würde ihr zu dieser Geschichte stellen? Und vielleicht können wir dann die eine oder andere sogar aufgreifen.
Also wie muss es sein, dass man schlafen kann bei so einem Unwetter? Die Boote, hatten die ein Dach oder was, dass er so irgendwo runtergehen konnte? Das frage ich mich da immer.
Vielleicht war Jesus so weg nach seinem
so müde.
Gleichnistag. Ja. Das einfach.
Ich glaube, viele haben auch die Frage, was ist hier eigentlich das Problem?
Ja.
Hallo, Jesus, wir gehen unter, warum dürfen wir dich nicht wecken und um Hilfe bitten?
Ja.
Also wo ist jetzt die Problematik? Was hat das jetzt mit Glauben zu tun?
Also so, wie hätten sie sich eigentlich verhalten sollen, wäre dann auch da mit im Hintergrund.
Mir ist aufgefallen jetzt zum ersten Mal, was seid ihr so furchtsam, fragt er. Und dann fürchten sie sich noch mehr, sozusagen. Also nicht wegen seiner Frage, aber es ist so, sie aber fürchten sich sehr und denken sich, was ist hier los? Ja, also einerseits die Furcht vor dem Sturm. Also meine Frage, auf deine Frage, wäre, warum hier noch mehr Furcht nach diesem?
Esther, du bist jetzt für diese Runde die aufs Fürchten immer schaut, okay?
Okay.
Denn ich glaube, bei den nächsten Geschichten kommt immer wieder mal so kurz ein Wort vor Fürchten. Und du bist dann, da habe ich entdeckt und das ist auch eine gute Frage. Ja, ich habe mir die Frage auch aufgeschrieben und die gebe ich jetzt euch noch einmal. Jesus weist hier die Jünger zurecht. Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und ich frage mich, welche Reaktion hätte denn Jesus erwartet, dass er sie jetzt so zurechtweist? Ist das nicht normal, wie sie reagieren? Was erwartet er denn?
Ja, hätten sie sagen sollen, solange Jesus dort ruhig schläft, weiß ich nicht, schöpfen wir das Wasser nicht aus dem Boot oder ist es schwierig, ja?
Du bestärkst es noch, ja? Also was will Jesus?
Ja.
Ich habe mal eine Andacht hier in einer Morgenandacht in Bogenhofen gehört und da war genau das Thema und der Andachtshalter ist auf Vers 35 gegangen. Die Aussage Jesu, lasst uns hinüberfahren. Und er hat diesen Glauben damit verknüpft. Jesus sagt, lasst uns hinüberfahren. Und sie hatten die Sorge, dass das, was Jesus mal gesagt hat, nicht eintrifft. Hm. Und das hat er damals so verknüpft.
Also er spricht nur ihre Sorge an. Also, und was erwartet er? Dass sie sagen, ja, wir fahren jetzt sowieso hinüber, egal ob der Sturm da ist oder nicht.
Weil Jesus das gesagt hat, weil Jesus das vorhat, wird es auch werden.
Und
das wäre der Glaube dann.
Das wäre der Glaube.
Und die Frage, was seid ihr so furchtsam, ist ja was, also gerade jetzt als Pädagoge kennt man das schon, dass man Schülern oder auch Kindern, eigenen Kindern die Frage stellt, naja, was empfindest du denn jetzt oder warum? Wie würdest du das jetzt beschreiben? Und ich glaube, dass das auch vielleicht ein Hintergrund von Jesus hier ist, ihnen das bewusst zu machen oder sich bewusst diese Frage zu stellen.
Jetzt klingt es doch aber so, als ob Jesus dann sagt, hey, warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr keinen Glauben? Also so ein Kontrast zwischen Furcht und Glaube. Das wirft für mich die Frage auf, also darf ich, wenn ich glaube, keine Angst haben? Oder treibt die Furcht den Glauben aus?
Na, bei der Liebe steht ja.
Die Glaube ja, den Furcht aus.
Steht ja in der Bibel. Die Liebe treibt die Furcht aus. Also ja. Bei der Liebe, okay. Die
Liebe hat ja und, sehr irgendwas mit Glauben
eben,
zu tun.
Eben, Glaube, Hoffnung und Liebe. Also irgendwie hat es schon was zu tun.
Also vielleicht ist es auch die konkrete Frage, die sie ihm stellen. Meister, fragst du nicht danach oder kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Vielleicht ist die auch das Problem. Denn das andere, ich weiß nicht, ob Gott mir das vorwirft, dass ich eine physische Reaktion habe, Angst, die man ja auch nicht so kontrollieren kann eigentlich. Aber dann so vielleicht, dass sie dann diese Frage Jesus stellen. Vielleicht ist das auch ist Ausdruck egal. Von Unglauben. Dir ist es also egal. So. Ja.
Sie leiten ja was daraus ab. Sie haben ja nicht nur Angst, sondern sie sagen, du kümmerst dich. Ist eine ganz nahe Frage, finde ich jetzt, für unsere Zeit auch. Ja? Wir erleben etwas, das in unserem Leben irgendwie irritierend ist. Und die Frage, kümmerst du dich nicht um uns, Gott? Warum ist das jetzt? Gott, wo bist du? Warum kann mir das passieren, als an dich glauben? Das ist sehr naheliegend.
Aber was ich interessant finde an der Sache, bevor Jesus überhaupt irgendwas fragt oder zu irgendwelchen erzieherischen Mitteln greift, stillt er erstmal den Sturm.
Also warum tut er das?
Er löst erstmal die Situation. Und das macht er, glaube ich, nicht immer. Okay. Aber in dem Moment, er nimmt erstmal den Druck aus der Situation heraus und sagt dann, Leute,
und dann kommt die Lektion.
Ja, und dann kommt die Lektion auch mit der Sache, Leute, ich kann doch. Wo ist euer Problem? Das, ja. In Anführungsstrichen,
und vielleicht lesen wir auch hier so einen vorwurfsvollen Ton rein, den das vielleicht gar nicht hatte, sondern er hat einfach dann den Sturm gestillt und gesagt,
gut, jetzt lese es mal vor, dass es nicht vorwurfsvoll klingt. Wird mich mal interessieren, wie sich das anhört.
Habt ihr noch keinen Glauben? Na, sei vorwurfsvoll.
Das wäre jetzt nicht so leicht, aber ich, ja.
Vielleicht hat er es ganz mitleidig gesagt, weißt du, so wie er geweint hat.
Warum seid ihr so furchtsam? Ich bin noch da. Ja,
ja, so, das, ja. Also es kann
so,
schon.
Habt ihr keinen Glauben? Ja. Also eher so, ich meine, so ein gewisser Vorwurf schwingt ja trotzdem irgendwie mit.
Ja.
Es ist nicht so.
Oder eine Ermutigung für die Zukunft, ja.
Also bei der ersten Frage geht es ja noch, aber bei habt ihr noch keinen Glauben, das klingt schon ein bisschen stark.
Zumindest unverständlich.
Das noch, finde ich, Wort. Ja. Ja, also so ein bisschen so, naja, jetzt habt ihr schon einiges erlebt wahrscheinlich. Oder,
aber es war ja gar nicht so viel.
Naja, schon. Also die unreinen Geister.
Ja, und schon ein bisschen was.
Da ist schon ziemlich was los gewesen, finde ich, in den ersten Kapiteln.
Markus rafft ja auch ein bisschen zusammen.
Okay, gut. Ihr glaubt also, da ist schon viel passiert, ja. In den Vergleichsevangelien sind wir ja Matthäus 8, Lukas 8. Okay, da haben wir auch schon ein paar Kapitel erlebt.
Sie sind ja schon mit ihm eine Zeit lang.
Aber trotzdem möchte Jesus offensichtlich, dass sie weitere, soll ich jetzt Glaubensschritte nennen, ne? Glauben, weitere Glaubensschritte unternehmen können. Und dass sie wachsen können. Jesus erwartet mehr. Ja. Jetzt schauen wir mal nochmal die Furchtreaktion der Jünger an in Vers 41. Da sagen sie, wer ist der? Und Im Markus-Evangelium geht es ja auch wirklich um die Frage, wer ist Jesus Christus? Also Sie stellen da schon eine entscheidende Frage. Was meinen die Jünger, wenn sie diese Frage stellen? Wer ist der? Was denkt ihr, was steckt da dahinter? Denn sie fürchten sich ja riesig. Ja? Ja.
Kennen wir ihn wirklich? Wir sind zwar jeden Tag mit ihm unterwegs, aber haben wir wirklich schon jede Seite seines Wesens oder sein eigentliches Wesen erfasst? Da kommen sie jetzt ins Zweifeln, ja? Ist auch also, interessant, sie gehen nicht zu ihm, sondern sie sprechen das nur untereinander. Also sie ziehen sich auch erstmal zurück.
Sie haben was anderes offensichtlich noch erwartet. Ich frage mich an der Stelle, was dachten sie vorher, wer Jesus ist, nachdem sie verschiedene Sachen da schon erlebt haben? Heilungswunder, die sind ja jetzt auch nicht so alltäglich. Zumindest aus unserer Perspektive heute. Was erwartet man? Überrascht einen dann das noch mehr immer weiter?
Ja, und ich frage mich jetzt, warum überrascht das jetzt an dieser Stelle?
Ja,
wenn eben, sie doch eh schon Sachen erlebt haben.
Eben, genau, das ist der Punkt.
Gibt es da etwas, was ganz Neues?
Ja, es ist schon eine Stufe mehr. Und das ist ja auch dieses, wer ist dir auch Wind und Meer? Also bis jetzt waren es Menschen, Krankheiten, Geister, alles schon groß. Ja, aber jetzt geht es um
Naturgewalten.
Und das ist, glaube ich, für die Jünger hier, jedenfalls formulieren sie es so, nochmal ein Schritt mehr.
Und das ist ja auch was in Hiob zum Beispiel das große Thema ist. Hiob 38 bis 42, muss ich an Bojan denken, die längste Predigt Gottes. Das ist das, was Gott da Hiob gibt. Wer kann denn, wenn nicht ich? Mhm. Und das ist jetzt zumindest inhaltlich die gleiche Frage, die hier irgendwie im Raum steht.
Also Jesus, der sich hier als Jahwe, als der Gott des Alten Testaments dann auch zeigt.
Auch als Schöpfer, weil du hast eben den Menschen, den er in seiner Gewalt hat, aber eben auch die anderen Schöpfungstage sozusagen sind da verpackt.
Göttlich haben wir ja erwartet, aber dass er Schöpferkraft hat, vielleicht ist das dann nochmal gerade dieser Punkt. Mhm. Aber das
vielleicht führt es wieder zurück auf diese Frage. Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Sie glauben, sie haben keine Chance gegen Wind und Meer, selbst mit Jesus nicht. Habt ihr noch keinen Glauben? Versteht ihr noch nicht, wer ich bin? Vielleicht ist das die Frage, die er da stellt in Vers 40. Und plötzlich bekommen sie so einen Glimpse, also so einen Schlüssellochblick, wer wirklich ist.
Und das wird sich übrigens immer weiter ziehen. Das wird in ein paar Wochen kommen, gerade bei der Speisung der 5000 und so weiter, den 4000, in dieser Brotfrage wird das immer wieder aufkommen.
Jetzt möchte ich mal ganz kurz weg von der Geschichte und trotzdem bleibt noch dabei im Gedanken, denn die Frage, die ich jetzt habe, ist, wir alle lernen in unserem Leben dazu zu Jesus Christus, wer er ist. Wir alle lernen ihn kennen, Schritt für Schritt. Und vielleicht gibt es da etwas, wo ihr teilen wollt, jetzt am Tisch oder auch mit unseren Zuschauern. Gab es da einen markanten Schritt in deinem Erkennen, wer Jesus Christus ist?
Also wenn ich ganz an den Anfang meines Glaubenslebens gehe, war es zuerst eine intellektuelle Hürde, die ich nehmen musste, dass man als denkender Mensch an einen Gott glaubt. Ja, und dann, okay, Gott gibt es und so weiter. Ne? Aber das ist ja noch weit weg davon entfernt, dann so eine Beziehung zu Jesus zu haben und auch die Liebe Gottes zu erfassen und so weiter. Also ich glaube, wir haben so manchmal viel intellektuelles Wissen, aber dann auch Beziehung, Lebenserfahrung, verschiedene Lebenssituationen durchzugehen.
Und das hat noch ein paar Erlebnisse gebraucht, meinst du, ne? Ein paar Erfahrungen.
Wenn ich jetzt vergleiche, ich nenne das zwar meine Bekehrung, dass ich die Existenz Gottes für mich erkannt habe und dann auch nie wieder daran gezweifelt habe, eigentlich ernsthaft. Aber das war ja noch lange nicht eigentlich das, wo ich heute stehe, dass ich eine echte Beziehung zu Jesus habe. Das war ein längerer Weg dann.
Bei mir war es ein sehr nachdenklicher und auch sehr schwieriger Punkt in meinem Leben, wo ich an einem Wasser gesessen bin und ich habe damals Schwierigkeiten gehabt zu beten, schon längere Zeit, weil ich einfach aus verschiedenen Gründen das nicht wollte. Und ich bin da gesessen und ich kann mich erinnern, plötzlich
ist so ein Strahl durch die Wolken gekommen. Und in dem Moment der Gedanke, Gott ist jetzt bei dir. Und ich habe aber selber diesen Gedanken gehabt, ich kann mit ihm nicht in Beziehung treten. Und dieser Gedanke hat mein Gottesbild damals total umgedreht. Und dieser Gedanke war von nirgends. Ich bin da gesessen in meinen Gedanken, so wie ich in dieser Zeit war, und nicht mit diesem Gedanken. Und es war wirklich etwas, was von außen mich plötzlich ermutigt hat: Steh auf, Gott möchte dir helfen, richtige Schritte zu setzen. Gott möchte dir jetzt helfen. Mhm. Und das war etwas, wo ich einfach gemerkt habe, das war früher nicht in meinem Bild, weil in meinem Bild war immer, man macht Dinge gut und Gott liebt einen und man ist ein Kind Gottes und das passt. Ja, und das passt. Mhm. Und dass es nicht passt und dass Gott in dem Moment sagt, ja, dafür bin ich jetzt da, dass ich dir da jetzt hilf. Das war für mich ein Punkt, wo ich Gott neu, wo er mich gefragt hat, hast du noch keinen Glauben? Im Prinzip war das das.
Danke, Esther, fürs Teilen. Ja, schauen wir uns noch eine weitere Geschichte an. Kapitel 5, da geht es dann, sie kommen da an das Ufer auf der anderen Seite und dann kommt ihnen ein Mann entgegen. Lesen wir mal die Verse 2 bis 13. Gerson, magst du mal bitte vorlesen?
Kapitel 5, Verse 2 bis 13. Und als er aus dem Boot trat, lief ihm alsbald von den Gräbern her ein Mensch entgegen mit einem unreinen Geist. Der hatte seine Wohnung in den Grabhöhlen und niemand konnte ihn mehr binden, auch nicht mit Ketten. Denn er war oft mit Fesseln und Ketten gebunden gewesen und hatte die Ketten zerrissen und die Fesseln zerrieben und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit Tag und Nacht in den Grabhöhlen und auf den Bergen, schrie und schlug sich mit Steinen. Als er aber Jesus sah, von Ferne, lief er hinzu und fiel vor ihm nieder und schrie laut: Was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes, des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei dem Gott, quäle mich nicht. Denn er hatte zu ihm gesagt: Fahre aus, du unreiner Geist, von dem Menschen. Und er fragte ihn: Wie heißt du? Und er sprach: Legion heiße ich, denn wir sind viele. Und er bat Jesus sehr, dass er sich nicht aus der Gegend vertriebe. Es war aber dort an den Bergen eine große Herde Säue auf der Weide. Und die unreinen Geister baten ihn und sprachen: Lass uns in die Säue fahren. Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die unreinen Geister aus und fuhren in die Säue. Und die Herde stürmte den Abhang hinunter in den See, etwa 2000, und sie ersoffen im See.
Esther, würdest du mal die Verse 14 bis 17 lesen?
Und die Sauhirten flohen und verkündeten das in der Stadt und auf dem Lande. Und die Leute gingen hinaus, um zu sehen, was geschehen war, und kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, wie er da saß, bekleidet und vernünftig, den, der die Legion unreiner Geister gehabt hatte. Und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, was mit dem Besessenen geschehen war, und das von den Säuen. Und sie fingen an und baten Jesus, aus ihrem Gebiet fortzugehen.
Und als er in das Boot trat, Vers 18, bat ihn der Besessene, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber er ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm: Geh hin in dein Haus zu den Deinen und verkünde ihnen, welch große Wohltat dir der Herr getan hat und wie er sich deiner erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, in den 10 Städten auszurufen, welch große Wohltat ihm Jesus getan hatte, und jedermann verwunderte sich.
Die letzte Frage der Jünger war: Wer ist der? Und dann kommt diese Geschichte. Was sagt uns die Geschichte, wer der ist? Was würdet ihr sagen?
Ich möchte noch anmerken, sie fürchten sich in der Geschichte.
Ja, ja, deswegen hast du ja diese Verse gelesen. Genau.
Es gibt ja ein klares Zeugnis in dieser Geschichte, wer er ist. In Vers 7, natürlich in Vers 7. Was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes des Allerhöchsten? Mhm. Also die Dämonen geben hier Zeugnis davon, wer er ist, der Sohn Gottes.
Okay, ganz deutlich. Also die wissen das. Ja. Okay. Wer ist der noch? Vielleicht auch, ich meine, ihr könnt gerne darauf antworten, auch welche Charaktereigenschaft Jesus hier darstellt oder Charaktereigenschaften. Gibt ja einiges, was er da tut.
Ich finde das den Vers 13 beeindruckend. Sie bitten, wo sie hinwollen, und er gewährt es ihnen. Also es ist irgendwie fast absurd, an dieser Stelle da eine Verhandlung zu haben. Ja? Also nicht Verhandlung, es gibt eine Bitte und er sagt, ja, okay. Also finde ich steil.
Und was machen die Geister dann, nachdem die Herde ersoffen ist? Also,
das habe ich mir auch schon gefragt. Und, was tun sie dann?
Ich weiß es nicht. Das sind ja Fragen.
Ich glaube, da ist einfach das Destruktive so rausgekommen in dieser Aktion. Mhm. Also was auch immer das dann weiter passiert ist, aber es ist irgendwie, das passiert quasi. Mhm. Ja, das ist.
Ich sehe auch so einen Kontrast. Da ist einerseits dieser heilige Jesus, von dem wir natürlich wissen, dass er die Reinheit und Heiligkeit in Person ist. Und der kommt jetzt zum Gipfel der Unreinheit. Also da ist eine Grabhöhle. Da ist ein ungepflegter Mensch, sind Geister, die werden auch unrein genannt, und dann am Ende noch eine Schweineherde. Also was kann es eigentlich Schlimmeres geben? Das Ganze ist im heidnischen Gebiet. Was hat Jesus dort überhaupt zu suchen?
Ja.
Also dieser Kontrast, der hier so stark zutage tritt, und Jesus dann völlig souverän, wie er dann hier handelt. Also das muss auch unglaublich beeindruckend gewesen sein.
Das ist fast so, wie Jesus kommt zur Erde, oder? Dieser unreine Platz.
Aber überspitzt nochmal, ja?
Ja, und dann kommt er daher und tatsächlich berührt er Menschen und die werden gesund.
Und die werden sauber, ja, wie das da steht bei 15, begleitet und vernünftig. Also ich finde das so cool, dass das begleitet hier auch da steht, ja. Also der war nicht in diesem, wie du sagst, unreine Umgebung, selbst unrein, alles irgendwie nackt wahrscheinlich, völlig ungezügelt. Ja. Und jetzt ist er, Jesus hat ihn einfach geheilt und auf seine Seite gezogen. Das kommt bei mir hier raus, auch in den Worten.
Ganz deutlich, ja.
Der redet wahrscheinlich auch normal, kann auch reden. Er kann ja, bekommt den Auftrag, verkündige ihnen die große Wohltat. Mhm.
Interessant finde ich auch, dass Jesus ja normalerweise sorgsam mit Resten umgeht. Also bei dieser Speisung der 5000 werden dann 12 Körbe noch aufgesammelt und Jesus ist immer rücksichtsvoll und alles. Mhm. Und hier vernichtet er eigentlich die ganzen Schweine. Ja?
Also
und lässt es zu.
Jesus weiß wahrscheinlich, was passieren wird, oder?
So ja, meinst ja, du, ne?
Er nutzt das, glaube ich. Also ist jetzt meine Theorie, dass er das macht, damit diese Menschen aufgerüttelt werden und jetzt eben auch sich bei ihm melden und er eine Möglichkeit hat, mit ihnen zu reden, die sie dann leider nicht nutzen. Aber es ist ungewöhnlich für Jesus, dass er jetzt die materielle Existenz von Menschen hier dann einfach so behandelt. Oder gut, als Nahrung wird er die Schweine nicht betrachtet haben. Also, aber trotzdem, wir wissen auch, Gott liebt die Tiere.
Und ich frage mich,
ja, es ist ungewöhnlich.
Ich frage mich, ob er was anderes gemacht hätte, wenn sie nicht darum gebeten hätten. Mhm. Das frage ich mir an dieser Stelle immer.
Aber auch da kommt so raus, wenn Gott sagt, wenn Leute sagen, Jesus, bitte geh weg, dann ist Jesus nicht der, der sich aufdrängt. Und trotzdem hat er irgendwie nachher wieder eine Möglichkeit, um den Leuten was zu sagen über diesen Mann. Aber er drängt sich niemandem auf, er bietet sich an.
Das gefällt mir. Also das zeigt wieder, wie Jesus ist.
Ja.
Irgendwie auch ein bisschen, wie nennt man das jetzt am besten? Sanftmütig oder zugänglich?
Respektvoll irgendwie.
Respektvoll. Mhm. Obwohl seine größten Feinde ihn da etwas bitten. Das hast ja du gesagt, er könnte sie ja auch vernichten.
Ja.
Sie sagen ja, quäle mich nicht. Und nachher merkt man, das ist nicht nur eine, es sind viele, die da reden.
Aber vielleicht will er auch, dass es richtig sichtbar wird, deren Destruktivität, und lässt es deshalb zu. Ne? Weil du gesagt hast, vielleicht lässt er sich darauf ein und sagt, ja gut, dann wird es eben sichtbar, was die wollen oder was deren Ausrichtung ist.
So ein bisschen in diesem Sinn, lass Dinge wachsen, damit man sieht halt, was wirklich das wahre Gesicht ist.
Ja.
Und was machen wir mit diesem Kontrast? In Vers 10 kommen diese Geister und bitten Jesus, dass er sie nicht aus der Gegend vertreibe. Und dann in Vers 17 kommen die Bewohner der Gegend und bitten Jesus, dass er aus ihrem Gebiet weggeht.
Ja,
beides berücksichtigt er. Ne?
Ja, aber ich frage mich sowieso, was die genau wollen, weil im Vers 15 als Reaktion auf diese Heilung fürchten sie sich.
Ja, jetzt also, erklär mir das mal.
Naja, das habe ich mir jetzt echt gefragt, weil du sagst, sie bitten ihn wegzugehen, er geht weg. Warum? Warum? Das ist doch
unglaublich, dass der jetzt geheilt ist. Also aus jedem menschlichen Blickwinkel, egal jetzt, ob man an Gott glaubt oder nicht, ist es doch super, wenn der nicht mehr schäumend und verwildert herumrennt.
Aber wenn das zur Folge hat, dass der ganze wirtschaftliche Komplex da ruiniert wird, die ganzen Schweine, was waren es?
2000
Schweine, wenn die einfach weg sind, das ist ja jetzt nicht... Sind nicht drei Tiere.
Ich meine, auf wen führen Sie das zurück? Ne? Sagen Sie, es ist Jesus schuld? Oder führen Sie das schon wahrscheinlich auf die Geister zurück? Sonst hätten Sie Jesus vielleicht steinigen wollen? Oder
na, ich glaube, dass Sie es auf Jesus zurückführen, sonst würden Sie nicht weggehen.
Aber ich erinnere mich hier an die Stelle, wo Petrus sagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Mhm. Wo er auch so eine Erfahrung macht mit Jesus, was er kann. Und die Reaktion des Menschen dann eben nicht ist, oh ja, ich möchte dich umarmen und immer mit dieser Allmacht verbunden sein, sondern erstmal so dieses das Bewusstsein der eigenen Unvollkommenheit und Sünde in der Begegnung.
Und du meinst, deswegen bitten sie ihn wegzugehen?
Wir haben es ja vorhin auch schon gehabt. Die Jünger ziehen sich auch erstmal zurück. Also ich glaube, dass das unsere natürliche Reaktion ist, wenn wir Gottes Macht wirklich wahrnehmen, dass wir auch wahrnehmen, dass wir eigentlich dazu nicht passen oder dass wir nicht von uns aus immer gleich diese Nähe suchen.
Mhm. Ich muss jetzt gerade überlegen, was ich sagen wollte. Aber es ist interessant, dass diese beiden Elemente hier gegenüberstehen und die Menschen, zumindest habe ich so den Eindruck, das gar nicht so groß auffassen, wie du es beschrieben hast. Das Problem ist für sie eher dieses Wirtschaftliche wahrscheinlich. Ich frage mich, wie viel Kontakt mit Geistern haben die da?
Du meinst, die alte Ordnung war ihnen vielleicht lieber, dann war dort ein Besessener, aber nicht so viel Aufruhr.
Und sie kennen das. Vielleicht gibt's auch immer mal wieder solche Situationen, wenn die Dämonen aus sich heraus ausfahren, woanders hingehen, dann ist ja auch wieder normal. Vielleicht hatten die auch irgendwelche Priester, die vermeintlich sowas konnten. Sehen wir in Ägypten auch, dass verschiedene Dinge imitiert werden können. Irgendwie wirkt das so, als sind sie mit dieser Situation vertraut, aber sie ist ihnen nicht geheuer, weil sie nicht in ihre alte Ordnung, wie du es gerade sagst, passt. Und deswegen wollen sie, dass Jesus geht. Und dieser Kontrast spielt ja auch damit, da wo Jesus ist, können keine Dämonen sein. Da wo Dämonen sind, muss Jesus was ändern. Diese zwei Elemente schließen sich irgendwie aus. Und der Mensch hat wieder die Wahl zu entscheiden, möchte ich die Dämonen bei mir haben, die alte Ordnung, oder möchte ich Jesus bei mir.
Aber ich finde es so berührend, dass der Mann dann sagt, dass er bei Jesus bleiben will.
Ja.
Also der reagiert ganz anders.
Das ist der Vers 18, gell? Wo sie dann jetzt, der Mann will die Entscheidung treffen, aber ich will bei Jesus bleiben.
Mir zeigt es schon, dass offensichtlich den Bewohnern dort und eben diese wirtschaftliche Sache wichtiger war als die Menschen. Und dass sie eben bereit sind, was auch leider oft naheliegend ist, es Jesus in die Schuhe zu schieben. Und nicht zu sehen, und ich glaube, dass Jesus, also es scheint mir jetzt schon so, dass er das einfach zugelassen hat mit den Säuen da, die da sich alle selbst ertränken, um einfach zu zeigen, das ist das wahre Gesicht von dem, gegen den ihr euch nicht wehrt, offensichtlich. Ja, und sie wollen es zwar nicht sehen, aber weil sie so verblendet sind oder es nicht sehen wollen, aber wer es sehen will, und wenn es nur wir sind, die es hier lesen, der kann es sehen.
Also ich nehme jetzt mit für mich, wollen wir bei Jesus bleiben? Wollen wir ihn einladen, da sein, ihn suchen, schicken wir ihn weg? Und jetzt kommt die nächste Geschichte. Da ist jemand, der ihn sucht. Der will ihn, die Person will ihn berühren. Die nächste Geschichte in Kapitel 5, 21 bis zum Ende. Können wir jetzt nicht lesen, der Zeit halber, aber wir können sie mal zusammenfassen. Esther, du schaust aufs Fürchten in Vers 33 und in 36 und in 42.
Das sind ja Erleichterte.
Erleichtert es ein bisschen, 33, 36, 42, da geht es ums Fürchten, Entsetzen und so. Aber für uns einmal die Frage, ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte und ihr könnt sie jetzt ein bisschen nacherzählen, auch durch die Frage, wo seht ihr Parallelen und Unterschiede zwischen der Frau, der blutflüssigen Frau, die zu Jesus kommen will, und zu Jairus und seiner Tochter, Jairus kommt zu Jesus, die Tochter kann ja nicht. Wo seht ihr Parallelen bei diesen beiden Geschichten? Wo Unterschiede? Die Geschichten werden ja ineinander verpackt. Das ist eine Sandwich-Geschichte. Da gibt es einige davon im Markus-Evangelium. Übrigens, wir haben da hinten ein Buch von dem Autor Tom Shepard, der dieses Manuskript geschrieben hat für die Studienanleitung. Und seine Dissertation geht genau um diese markinischen Sandwich-Stories. Und da redet er auch über diese Markus 5 Geschichte, die da ganz markant ist, als so eine Sandwich-Geschichte. Das heißt, wir haben eine Geschichte von Jairus und dazwischen taucht plötzlich die Geschichte der Frau auf. Und deswegen vergleichen wir ganz automatisch die beiden. Also gut, vergleichen wir mal. Was seht ihr für parallelen Unterschiede?
Mir ist nur aufgefallen, dass Jairus vor ihm niederfällt und die Frau dann auch, allerdings ein bisschen später, gleich zu Anfang. Ja? Sie versteckt sich ja. Aber letztlich kommen beide mit einem sehr dringenden Anliegen zu Jesus. Das haben sie auf jeden
beide
Fall gemeinsam.
Haben irgendwie eine Enttäuschung. Die Frau kommt irgendwie nicht hin, am Ende doch. Und Jairus hört, deine Tochter ist gestorben und erlebt dann auch wieder ein Wunder Gottes, ein Wunder, das Jesus bewirkt.
Sie kommen ja beide aus verschiedenen Situationen eigentlich. Er, also Lebenssituationen. Er ist der Vorsteher der Synagoge, das heißt ein angesehener Mann. Er hat kein Problem, da gleich auch ganz offen niederzufallen, Jesus. Und sie verdeckt sich, weil sie ja in Schande ist durch die Situation, die sie hat. Und sie traut sich erst, Jesus quasi auch zu huldigen, wenn das schon weiter fortgeschritten ist.
Die Frau ist 12 Jahre in dieser Situation und das Mädchen ist 12 Jahre alt.
Boah, interessant.
Es geht bei beiden um Gesundheit letztlich. Ja? Das Kind soll gesund werden oder sie soll gesund werden.
Die Frau wird meine Tochter genannt in Vers 34 und Jesus spricht dann zu Jairus von deiner Tochter, Vers 35. Zweimal redet Jesus von Töchter. Was ist mit dem Fürchten, Esther? Ich warte schon drauf.
Sie entsetzen sich, also jetzt Vers 42, sie entsetzen sich wieder über die Maßen. Also ist Jesus schockiert da die ganze Zeit.
Markus die ganze Zeit.
Ja, die ganze Zeit schockiert er. Und das ist mal das eine. Also sie fürchten sich als Reaktion auf diese Auferweckung. Und er sagt aber interessanterweise schon vorbeugend, er hat es, glaube ich, schon gemerkt in den Situationen davor, er sagt das jetzt schon, fürchte dich nicht, glaube nur, sagt er zu ihr, also gleich. Und bei der Frau ist tatsächlich so, wo war das? Du hast
das 33,
genau, dass sie sich überhaupt fürchtet, hierher zu gehen. Also bei ihr, das finde ich interessant, bei ihr ist quasi die Furcht vorher und dann weg, weil er sie heilt. Und wieder so eine besessene Erfahrung sozusagen, oder?
Da darf ich noch ein bisschen helfen. Vers 32, er sah sich um nach der, die das getan hatte. Und sie hat schon gespürt, dass was passiert ist. Vers 30, eine Kraft ist ausgegangen von ihr, ihm. Also sie hat eine Heilung erlebt und fürchtet sich.
Also doch auch im Nachhinein.
Ja.
Sie wusste, was an ihr geschehen war.
Ja. Und die Furcht nimmt er jetzt weg. Und auch was Jesus sagt in Vers 36, klingt, wie er zu seinen Jüngern spricht. Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und zu Jairus, fürchte dich nicht, glaube nur. Jesus scheint es sehr wichtig zu sein, dass man in seiner Gegenwart keine Furcht hat. Sondern Glauben. Ja, wenn ihr diese Vergleiche so seht, was lernt ihr daraus? So jetzt für uns.
Man sagt ja immer, Gott kommt spätestens rechtzeitig oder so. Also es sieht ja so aus, als hätte Jesus den Zeitpunkt verpasst, das Mädchen zu heilen, als wäre er einfach zu spät. Da kennen wir ja auch aus Johannes 11 dann eine ähnliche Geschichte. Und dann trotzdem noch den längeren Atem zu haben, zu sagen, nein, Gottes Möglichkeiten sind noch nicht am Ende. Er kommt trotzdem noch rechtzeitig und noch weiter zu hoffen, obwohl die schon sagen, sie ist gestorben. Das ist schon bemerkenswert dann.
Auch wie in der Sturmgeschichte, da ist ja auch so, dass sie quasi sagen, was schläft. Also
die Not kommt immer erst zum
Höhepunkt. Sozusagen.
Und,
für Jesus ist auch alles irgendwie leicht. Also da stillt er ein bisschen den Sturm, dann treibt er einfach. Das wirkt alles wie so.
Mhm. Aber er hat die Leute schon ganz schön weit kommen lassen. Sie hat richtig, hier wirklich ja. So, wie viele Jahre? 12 Jahre lang lässt er das zu. Und sie hat ganz viel erlitten von vielen Ärzten. Also schon wirklich die Not sammelt sich an oder staut sich an einen Punkt, bis es fast nicht mehr auszuhalten ist. Und im anderen Fall auch, die Tochter schon gestorben. Ja?
Aber also, diesen Zugang zu Gott, den haben sie dann auch über Jesus erst. Mhm. Also Jesus ist, wie er selber sagt, die Tür, die hier diesen Zugang zu Gott ermöglicht. Die Frau hat vielleicht regelmäßig in der Synagoge gebetet oder verschiedene Ärzte, Priester.
Da darf sie gar nicht hin, wenn sie unrein ist. Sie ist isoliert eigentlich.
Eigentlich kann sie da nicht hin, nein.
Stimmt.
Die darf eigentlich überhaupt nicht in die Menge.
Und trotzdem ist Jesus derjenige, der diesen Zugang zu der heilenden göttlichen Kraft ermöglicht.
Mhm. Also da kann man sicher noch weiter überlegen, was ist das Ergebnis dieser Vergleiche, die man automatisch anstellt an der Stelle. Ich möchte jetzt aber auf das Ende nochmal kommen. Also die Leute entsetzen sich über die Maßen. Jesus hatte noch vorher gesagt, Esther hat es gesagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Und jetzt sind sie doch aus Lachenden oder Verlachenden, so muss ich sagen, Vers 40, sie verlachen ihn. Und dann sind sie entsetzt. Und dann kommt jetzt Kapitel 6 in der Erzählung von Markus. Und da müssen wir mal kurz die ersten 6 Verse lesen. Luise, Kapitel 6, bitte.
Und er ging von dort weg und kam in seine Vaterstadt. Und seine Jünger folgten ihm nach. Und als der Sabbat kam, fing er an zu lehren in der Synagoge. Und viele, die zuhörten, verwunderten sich und sprachen, woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche mächtigen Taten, die durch seine Hände geschehen. Ist er nicht der Zimmermann, Marias Sohn, und der Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Sind nicht auch seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland und bei seinen Verwandten und in seinem Hause. Und er konnte dort nicht eine einzige Tat tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und er ging ringsumher in die Dörfer und lehrte.
Ich möchte jetzt so auf diese Verwunderung hier kommen. Wir haben das ja auch vorher schon ein bisschen gehabt. Vers 2, sie verwundern sich über das, was Jesus da redet. Und er wundert sich über ihren Unglauben. Könnt ihr mir das ein bisschen entpacken hier? Was geschieht da? Ich würde gerne die Frage stellen, dann auch nachher noch, warum wundert sich Jesus über ihren Unglauben? Er hat es doch gerade erklärt.
Ja, genau.
Also was heißt das jetzt? Er wundert sich über ihren Unglauben.
Er stellt vielleicht fest, dass es wieder mal so ist, wie es schon immer ist, dass die Propheten eben nicht geschätzt werden, ja, und dass er selber auch hier so verkannt wird.
Es ist ja eine Klammer in gewisser Weise zu den Geschichten, die wir gerade gelesen haben. Der Glaube bei den Jüngern und diese gleiche Frage kommt jetzt auch wieder auf. Habt ihr noch keinen Glauben? Und er wundert sich über den Unglauben. Und das klammert irgendwie die Begebenheiten von gerade auch irgendwie wieder ein. Auf der einen Seite haben wir aber Menschen, die ihm nachfolgen und diesen Glauben weitergehen möchten. Auf der anderen Seite hier sehen wir Menschen, die den Glauben nicht haben und sich damit zufrieden geben. Und Jesus auch wieder wegschicken.
So zur Frau sagt er, geh hin, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Und in der Studienanleitung wird ja auch so schön gesagt, der Besessene, der kann ja gar nicht reden. Ne? Und was der redet, ist ja eigentlich nur, was die Geister reden. Aber trotzdem ist der Besessene vor Jesus. So als ob Jesus dann diese feine Stimme des Besessenen hört. Du willst glauben? Ich rette dich. Was bringt Menschen dazu, an Jesus zu glauben?
Man muss vielleicht zuerst eben auch glauben wollen, ja. Und dann kommt das Glauben können, denke ich. Ja, manche Menschen sagen auch, ich kann nicht glauben. Aber vielleicht steckt da manchmal auch ein, ich will nicht glauben dahinter, weil man es eben lieber vielleicht auf Distanz hält, das Thema von Gott und so weiter. Und so kommt es mir hier auch vor, in seiner Vaterstadt. Und dann suchen sie nach Argumenten, Sie sehen einerseits diese mächtigen Wunder, aber dann sagen sie, naja, aber eigentlich ist er doch Josefs Sohn und eigentlich ist er doch einer von uns und kann ja nicht sein. Und sie schieben es dann wieder weg und finden dann auch Gründe, die ja dagegen sprechen, dass jetzt Gott unter ihnen ist, weil er ja auch ein Mensch ist.
Und das wird ja später auch wieder Thema. In Kapitel 9 kommt dieser mondsüchtige Junge oder der Vater von dem mondsüchtigen Jungen und er sagt, ich kann nicht glauben, aber bitte hilf mir. Vers 24, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Also dieses Paradoxe und trotzdem ist das, was du gerade sagst.
Und da hilft Jesus dann auch.
Genau, vor dem Können kommt das Wollen. Ich kann nicht und ich brauche dich an dieser Stelle.
Also man merkt einfach, wie der Kampf in den Leuten hier stattfindet und wie sie sich dann ja in die eine Richtung entwickeln. Ja, und das heißt nicht, dass sie vielleicht später noch manche dann seine eigenen Brüder haben ja auch umgedacht von Jesus und haben sich ja dann doch noch bekehrt. Ja? Aber es ist ja eine Momentaufnahme hier.
Das wollte ich auch noch sagen, dass im Prinzip es ja auch irgendwie verständlich ist. Ja? Wir mit vielen tausend Jahren Distanz schauen da jetzt drauf und denken, komisch, warum checken die das nicht da? Ja? Aber wie du sagst, ja, es war einer von ihnen, es war irgendwie, aber es zeigt uns, und das finde ich schon einfach, dass wenn man halt diesen Schritt heraustritt, auch aus dem eigenen Leben, dass man vielleicht dann die Hand Gottes auch besser erkennen kann. Also, dass man einfach sieht.
Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich stelle gerne mal die Frage in den Raum, würden wir einen Propheten wie Jesus oder wen auch immer, würden wir den heute anerkennen?
Ich würden finde das eben erkennen? Auch schwer.
Würden wir ihn erkennen Gott, und dann anerkennen? Ja.
Weil Gott sich eben so in unsere Ebene begibt und wir müssen das Heilige im Alltäglichen erkennen praktisch, ja. Und das ist
was
vielleicht
wäre,
das
wenn wir ihn sowieso kennen als Mensch, so wie du das jetzt
genau.
vorher gesagt hast.
Das macht es ja so herausfordernd.
Den kenne ich schon, aber ja. Wen ist der?
Irgendjemand hier aus Bogi, irgendein Schüler oder Student tritt auf einmal auf als Prophet. Das muss ja nicht mal gleich der Messias sein. Als Prophet. Ellen White war 17 damals.
Wir sagen ja manchmal, es wäre leichter für uns, wenn wir zur Zeit Jesu leben würden. Aber vielleicht wäre es auch schwerer, weil er dann eben auch als Mensch erscheint, ja, und dass man das erstmal zusammenbringen muss.
Also es ist schon herausfordernd, ja. Ich sehe das schon. Lass mich eine Schlussfrage stellen. Wir müssen auch zum Schluss kommen, leider. Meistens sind Leute, die uns in unserer Runde zuschauen, nicht Leute, die zum ersten Mal Jesus begegnen. Aber versetzen wir uns mal in diese Lage. Jemand begegnet Jesus zum ersten Mal. Und jetzt liest er das, was wir hier gelesen haben. Markus Kapitel 4 am Ende, Markus Kapitel 5, 6 am Anfang, vielleicht auch das ganze 6. Kapitel. Was wäre da für so eine Person vielleicht das Wichtigste, was sie da herausnehmen würde? Was würde Gott in diesen Kapiteln für diese Person unterstreichen und sagen, schau auf das? Was denkt ihr?
Fürchte dich nicht. Tatsächlich, das ist immer das Fazit hier.
Jesus ist da.
Klär das noch ein bisschen. Fürchte dich nicht.
Ja, egal was es ist, ja, auch wenn ich dich erstaune, fürchte dich nicht. Ja, auch wenn ich, als Jesus jetzt, ja, auch wenn ich Zeit brauche oder Zeit noch mir nehme, fürchte dich nicht. Und auch wenn du am Schluss das vielleicht nicht einordnen kannst, fürchte dich nicht.
Ich würde es noch ergänzen durch dieses fürchte dich nicht, glaube nur, was ja auch dem Jairus sagt. In Kapitel 6, Vers 5 steht ja auch, er konnte dort nicht eine einzige Tat tun wegen dieses Unglaubens. Natürlich hätte er gekonnt, ja, aber dieser Glaube ist wichtig auch. Ich öffne mich dafür dann auch. Ich bin bereit, wie auch in diesen Gleichnissen, ja, ich bin im Boden, wo der Same aufgehen kann und kann dann auch Gott wirklich erleben.
Jesus,
und schicke ihn nicht weg. Ja?
Jesus geht überall hin und bleibt nur da, wo er gewünscht ist. Ich glaube, das ist so ein Punkt, der ganz oft durchkommt in diesen Geschichten.
Dann würdest du wahrscheinlich so einem Menschen sagen, wünschst du dir Jesus in deinem Leben? Dann bleibt er auch da. Ich danke euch. Also ich fand das sehr anregend, viele Fragen und Gedanken dazugelernt und die nehme ich jetzt mal mit und bin gespannt, liebe Zuschauer, ihr könnt auch reinschreiben in unseren Kommentaren, was sind eure Fragen aus diesem Kapitel, was nehmt ihr mit, was würdet ihr glauben, was wichtig ist für einen Menschen, der zum ersten Mal zu Christus kommt. Und wir enden hier mit einem Gebet. Danke, Luise, dass du das mit uns sprichst.
Lieber Herr Jesus, danke, dass wir dir begegnen können in diesen Geschichten und ein Stück weit dabei sein können, wie du Mensch geworden bist und wie du Menschen begegnet bist. Du hast dich gezeigt als der allmächtige Gott, aber auch als ein Gott, der nicht möchte, dass man sich fürchtet, sondern dass man dir glaubt und vertraut. Gib, dass wir das mitnehmen können in unseren Alltag, dort, wo wir Glauben und Vertrauen zu dir bleiben, brauchen und dass wir deine Nähe immer mehr schätzen. In Jesu Namen bitten wir das. Amen.
Amen.
Vielen Dank, dass du beim heutigen Bibelgespräch zugehört hast. Wir hoffen, dass du dadurch Inspiration gefunden hast und praktische Anwendungen mitnehmen konntest. Wir freuen uns, dich beim nächsten Mal wieder hier zu begrüßen. Gottes Segen.